Gut, ja, Stefan, herzlich willkommen bei uns. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir dich heute hier haben, weil du bist ein Profi, wenn es darum geht, neue Vertriebskanäle aus dem Boden zu stampfen. Es ist im Grunde das, was du jeden Tag machst. Und das ist was ganz Besonderes, weil wenn das unsere Auszubildenden machen oder die Unternehmen, das ist sowas, was sie vielleicht alle 3, 4, 5 Jahre einmal machen. Aber das ist wirklich dein täglich Brot. Und darum ist es super spannend, mit dir darüber heute zu reden. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel quatschen, sondern möchte dir die Bühne freimachen. Erzähl doch einfach mal, hey, wer bist du denn überhaupt und was machst du?
Okay, ja, freut mich auch, dass ich hier sein darf, Benny. Mein Name ist Stefan Häfle. Ich bin Projektmanager und Geschäftsführer der Firma Relaunch, ganz, ganz klassische Digitalagentur aus Freiburg und Umgebung. Und ja, was machen wir? Wir machen jedwede Art von digitaler Lösung, alles, was sich online im Browser abbilden lässt, ob es jetzt eine Webseite ist oder eine Applikation oder ein E-Shop oder was auch immer, ist alles mit dabei. In dem Rahmen, was wir realisieren, da ist es die komplette Prozesskette.
Sag mal, Stefan, mit Prozesskette meinst du den Prozess, wie ein neuer Shop entsteht, oder? Das verstehst du jetzt unter Prozesskette, oder?
Genau.
Okay,
Ja,
und
genau.
ab
Und
wann kommt ihr denn als Agentur ins Boot? Also was ist denn der allererste Schritt, wenn ihr so einen Shop neu aufsetzt?
wir kommen ganz früh ins Boot. In der Regel werden wir als Sparringspartner gesehen, wenn es um die Beratung geht, um die Online-Strategie, welche Ziele sollen erreicht werden, welche Produkte will man pushen, in welche Marktsegmente will man eindringen. Das sind ja ganz viele strategische Fragen, die im Vorfeld beantwortet werden müssen. Dann schaut man sich das gemeinsam an. Meistens ist das irgendwie auch so Workshop-basiert im Sinne von, okay, was sind die Zielgruppen, was sind die Anforderungen, die mit dem System, ich sage jetzt mal System, meistens ist es natürlich ein Shop, aber das könnte ja jetzt auch ein Intranet sein. Das hat ja auch was, will ja auch was verkaufen, nämlich Informationen. Das heißt, die Herangehensweisen, die man jetzt aus dem klassischen Shop-Umfeld kennt, die treffen woanders einfach auch zu. Und dann muss man meistens, das ist so ein bisschen der Hauptfokus, den wir auch als Agentur drauf haben, den Switch hinzukriegen für unsere Kunden, nämlich den Blick zu verändern, weg zu ich schreie nach draußen, was ich kann, was ich bin und was ich habe. Das muss ich ändern in einen Blickwinkel. Was braucht der Kunde? Was braucht der Nutzer? Was sind die Bedürfnisse des Kunden und Nutzers? Und wie muss ich als Unternehmen dann darauf reagieren? Mit den Produkten und dem, was die Unternehmen anbieten, da sind sie ganz, ganz firm. Und das ist dann das, was sie auch einfach zeigen wollen. Ich kann das, ich habe das, ist gut, das ist wichtig, da muss man drin firm sein, aber man muss es umdrehen. Man muss es wirklich wegschieben und sagen, okay, du hast jetzt irgendwas, das ist aber jetzt erstmal egal. Lass uns jetzt schauen, was braucht der Kunde? Was sind die Anforderungen des Kunden? Und hoffentlich sind dann die Produkte und Services, die sowieso schon angeboten werden, auch Antworten darauf. Darüber hinaus gilt es einfach, diesen Switch, den müssen wir mit unseren Kunden einfach ganz oft gehen, dieses Umdrehen. Und dann können wir eine Konzeption, also eine Strategie, eine Konzeption und dann schlussendlich auch ein Design erstellen, das dann nicht deswegen auf die Bedürfnisse des Kunden passt, weil das hat halt der Typ von der Agentur gesagt, sondern ich kann es nachher belegen. Ich habe mir die Zielgruppe angeschaut, ich habe mir die Personas generiert, ich habe Customer Journeys aufgebaut und die beantworten dann die Frage, passt das Konzept, passt das Design? Da muss man dann nicht mehr nur der Agentur vertrauen und der Kreativleistung von denen, oh, hoffentlich haben sie es richtig konzipiert und richtig designt, sondern indem man nachher das Ergebnis der Konzeption und des Design auf der einen Seite und die Anforderungen, die man im Vorfeld erarbeitet hat, auf der anderen Seite gegeneinander hält, erkennt man sofort, ja, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Und dann kommt sozusagen der Schritt, wo man üblicherweise denken würde, ha ja, das macht halt dann die Agentur, dann geht's in die Umsetzung. Aber das ist wirklich, da ist ganz, ganz viel davor passiert. Vor allem dann, wenn das Projekt erfolgreich werden soll, ist ganz, ganz viel davor passiert. Dann geht's nur noch, ich sage mal in Anführungszeichen, nur noch darum, okay, welches System wird jetzt da genutzt, welche technologische Basis wird eingesetzt. Aber die ist in den meisten Fällen ist die quasi, wenn man die Vorarbeiten richtig gemacht hat und da genau und detailliert gearbeitet hat, ergibt sich die Technik und die Umsetzungsrahmen ergeben sich einfach aus den Anforderungen von selbst sozusagen.
Also wenn ihr vom Kunden kommt und ihr habt eine Vision, Ja, also ihr habt zusammen diesen Workshop gemacht. Ihr wisst letztendlich, wo wollen die hin? Das heißt, die Online-Strategie steht für die. Dann kommt man wirklich in diese Projektphase rein. Und ich glaube, so dieser erste große Punkt ist ja, dass man über Anforderungen redet. Oder das heißt, was soll letztendlich geleistet werden? Was muss geleistet werden von euch agenturseitig?
Genau, also das ist der Kern, mit dem wir uns in der ersten Phase des Projekts auseinandersetzen müssen. Und der wichtige Schritt dabei ist halt, das wirklich gewissenhaft zu machen, wirklich sauber zu trennen, okay, was ist ein Lastenheft, was ist ein Pflichtenheft, einfach auch nochmal, dass allen im Projekt diese Unterscheidung klar ist. Und wenn man es dann definiert hat, zu sagen, okay, lasst uns gemeinsam eine Runde drehen und dieses Lastenheft, also die Anforderungen, die sich aus der Strategie ergeben, wirklich definieren. Da wird noch nicht über Lösungen gesprochen, wie will ich das implementieren, wie soll das dann aussehen, sondern einfach die Fragestellung, was genau soll der Shop nachher können? Wie sollen Artikel angelegt sein müssen? Wie werden die Preise berechnet? Welche Möglichkeiten soll der Benutzer nachher haben auf dem Shop? Was soll konfigurierbar sein? Versandkostenpreise errechnen sich anhand der Stückzahl, anhand des Gewichtes, anhand des Lieferorts, anhand des Rechnungsorts. Das sind so viele Dinge, die sich im Rahmen von so einem Lastenheft definieren lassen. Gerade wenn es auch zum Thema Schnittstellen geht, noch gar nicht technisch, sondern einfach vorbereitend, welches System soll die Rechnungen erstellen, wie soll der Bestellstatus gepflegt werden, wird der im Shop-System gepflegt oder kommen die Informationen aus dem angedockten ERP-System beziehungsweise aus der Warenwirtschaft? Sollen Marktplätze angebunden werden? Wo kommen die Artikelinformationen her? Ist der Artikelstamm im Shop? Ist der Artikelstamm in einem PIM-System? Ist der Artikelstamm in der Warenwirtschaft? Und dann natürlich diese ganzen Standardfragen, die sich bei einer Shop-Implementierung ständig stellen. Steuersätze, kann ich ins Ausland verkaufen? Wie ist es mit Mehrwertsteuersätzen in der Schweiz? Soll es Gutscheine geben? Wenn es Gutscheine gibt, sollen die mehrmals verwendet werden können oder nur einmal oder eine bestimmte Menge an Anzahlen? Gibt es Rabattstaffeln? Wie werden Preise berechnet? Sind die fest hinterlegt? Wie berechnen sich die Kundengruppen? Also haben die verschiedene Rabattstaffeln, die da zum Einsatz kommen? Ganz viel jetzt erzählt, aber genau diese Punkte müssen im Rahmen von so einem Anforderungsmanagement wirklich sauber aufgegleist werden, weil daran steht und fällt nachher natürlich auch die Wahl der Technologie. Das heißt, wenn ich jetzt in so einer Phase unsauber arbeite und sage, ja, das Übliche halt und ein Payment soll halt auch irgendwas sein, ja, damit kann ich dann jetzt natürlich nicht nachher ein System evaluieren. Das heißt, die Qualität, die ein Projekt hat, steht und fällt zum einen mit der Strategie am Anfang, also was will ich überhaupt erreichen, welche Zielgruppen will ich damit bespielen, auf welche Weise will ich sie bespielen, zum einen und zum anderen mit den konkreten Funktionen. Alles andere ist dann nur noch ausmalen oder malen nach Zahlen, wie man es nennen will. Das heißt, hierauf sollte man sich wirklich, wenn so ein Lastenheft nicht sowieso schon erstellt wurde oder man da Erfahrung hat mit der Erstellung von Lastenheften, also wir kennen so, dass wir manchmal mit Kunden zusammenarbeiten, wo Leute quasi auf Kundenseite arbeiten, die komplexe Digitalprojekte schon durchlaufen haben und das merkt man sofort, dann sehe ich das Lastenheft und dann kann ich sagen, wow, super. Ja. Manchmal ist es aber halt so, ich sage mal so, umgangssprachlich formuliert, das und das soll er halt können, aber das ist meistens nicht genug, um eine technische Umsetzbarkeit dann sicherzustellen. Das heißt, da wirklich sauber arbeiten und gut definieren, was die Anforderungen sind.
Das würdet ihr aber vermutlich jetzt im Prozess mit denen gegebenenfalls auch machen, oder? Dass ihr euch wahrscheinlich
auf jeden Fall, genau. Also das Anforderungsmanagement, würde ich sagen, ist in 50% der Fälle ist das wirklich Teil des Projekts, und weil einfach die Personen beim Kunden auch da die Erfahrung nicht haben, wie ich ein solches Dokument aufbaue, worauf ich achten muss. Da kommen ja auch diese Fragen, die ich jetzt vorher so staccato-artig in den Raum geworfen habe. Das sind ja nicht Sachen, die ich aus irgendeinem Lehrbuch abgeschrieben habe, sondern da hat es in der Vergangenheit schon mal geknallt, sage ich mal, bei irgendeinem Projekt. Und das gebrannte Kind und mit dem Feuer und so, ne, würde ich dann beim nächsten Projekt da doch mal ein bisschen besser drauf achten. Und das ist natürlich dann auch ein Riesenvorteil, wenn man mit einer Agentur zusammenarbeitet, die sowas schon häufig gemacht hat. Ich kann halt quasi die Hornhaut, die die Agentur sich schon geholt hat in anderen Projekten, die kann ich dann halt in meinem Projekt verhindern, weil ich halt die Fallen umgehen kann, in die andere schon getreten sind.
Ja, es ist ja so eine Art, es ist ja auch so eine Art, dass man sich einfach Klarheit darüber verschafft oder was man am Ende rauskriegt, oder? Ich meine, vielleicht sagst du da ja auch ganz klar, das ist ja letztendlich auch die Blaupause für das, was am Ende rauskommt, oder? Vom Projekt.
Ja, genau. Und man muss natürlich dann gucken, also die Fragestellung, die sich an der Stelle stellt, ist halt, in welchem Projektmodus bearbeite ich das Projekt? Also ist es ein Wasserfallmodell, wo ich wirklich alles im Vorhinein definiere, aufschreibe, konzipiere, designe und dann nur noch runterentwickle und dann dauert es halt 9 Monate und irgendwann ist es fertig. Oder ob ich da einen agileren Ansatz mache und sage, aus diesen Anforderungen oder in diesem Anforderungsmanagement-Prozess erarbeite ich anstatt klassischen Anforderungen, erarbeite ich User-Stories. Und dann arbeite ich quasi, baue ich mir ein Basissystem hin und dann füge ich User Story um User Story um User Story hinzu, so dass dann quasi der Go-Live-Zeitpunkt frei von mir definiert werden kann.
Ich würde kurz bei dem Punkt gerne bleiben, ja, einfach weil ich das super spannend finde. Da geht es jetzt ja im Grunde um Projektmanagement und darum, wie du Projekte letztendlich durchführst. Und du hast es gerade schon gesagt, es gibt agiles Projektmanagement und es gibt Wasserfallmanagement, ja. Oder ich sage das immer, es gibt so Mastermind-Management, wo du sagst, du hast ein Mastermind, das schreibt einen Projektplan. Und der wird dann wie die Bibel genommen und wird dann von A bis Z durchgezogen. Du hörst schon so ein bisschen an der Art und Weise, wie ich es gesagt habe. Es ist so ein bisschen, also Wasserfallmanagement, das ist so ein bisschen verschrien in der Zwischenzeit. Man sagt immer, man muss agil arbeiten. Vielleicht, also ist es so, dass man sagt, Wasserfallmanagement, so ein ganz stringentes, eng geführtes Projektmanagement, macht man heute eigentlich nicht mehr, auch in IT-Projekten? Oder ist es sozusagen ein falsches Vorurteil?
Das würde ich tatsächlich sagen, ist ein falsches Vorurteil, weil es hat so ein bisschen vor ein paar Jahren hat ja diese Welle angefangen, wo alle alles auf agil umgestellt haben. Ganze Agenturen haben sich auf agil umgestellt. Das ist kläglich gescheitert. Es gibt so viele verschiedene Projekte, die einfach aufgrund der Projektstruktur, auch aufgrund des Wissensstands der Projektbeteiligten und der Stakeholder, die da entsprechend ihre Gelder drin stecken haben, die sind da gar nicht bereit und in der Lage dazu. Und dann macht es auch keinen Sinn und funktioniert nicht. Grundsätzlich würde ich das quasi sozusagen in Abhängigkeit davon sehen, wie sinnvoll die Definition des Produktes im Vorfeld festgelegt werden kann.
Also kannst du mir ein Beispiel geben, ganz konkret?
Sehr gerne, ja. Also als eine ganz normale ich sage jetzt mal eine Webseite von einem Malermeister. Der möchte halt eine Webseite haben, da soll auf der Startseite sollen coole Bilder von seinen angemalten Wohnungen sein, dann soll es eine Über uns Seite geben, meine Projekte, meine Preise Seite. Ja, das sind einfach ganz klare Anforderungen auch an eine Webseite. Dieses Projekt agil umzusetzen ist natürlich möglich, aber warum? Weil das Ganze ist so überschaubar, das ist so klar definierbar, da kann man die Personas erarbeiten, dann definiert man genau, wie diese Seite aussehen soll, einfach damit die genau die Ziele erfüllt, die man damit erreichen will. Und dann gibt man die an einen Entwickler, das kann jemand in der Agentur sein, es könnte theoretisch jemand offshore sonst wo sein, und der muss es einfach nur runterrattern und muss es genauso umsetzen, wie es definiert wurde. Punkt, fertig, aus und fertig. Ja. Ich habe dann einfach den riesengroßen Vorteil, ich kann dieses Projekt, also aus Kundensicht, ja, ich kann dieses Projekt mir pauschal anbieten lassen. Wie jetzt den Installateur, den ich kommen lasse, der mir meine Küche repariert, da mache ich auch kein agiles Projekt draus. Schaust du mal, wie lange du brauchst, ja, sondern der soll mir plötzlich sagen, wie viel der Wasserhahn hinten, weil das hat er schon 80 Mal gemacht, wie viel kostet der Wasserhahn, den auszutauschen. Und da will ich als Kunde ja auch, ich will genau wissen, wie viel kostet es, wie lang dauert es, ja, und wann ist es fertig und wie sieht es dann aus. Das heißt, in solchen Projekten würde ich weiterhin auf jeden Fall eine wasserfallige Struktur und auch eine Angebotsformulierung anbieten. Ganz im Gegensatz zu, auf der anderen Seite, je mehr sich eine Anforderung in Richtung eines Systems, eines Portals, eines Produkts entwickelt, das dann in ja, komplexe Weise später auch genutzt wird. Also jetzt ganz konkrete Beispiele wäre jetzt ein Produktkonfigurator oder ein Social Media Portal oder irgendwas einfach, was eine Applikation, die von irgendwelchen Unternehmen irgendwelche Dinge darstellen lässt oder ja tatsächlich ein Produktkonfigurator ist eigentlich ein ganz typisches Beispiel für sowas. Da habe ich quasi eine Annahme am Anfang, wie das ganze Produkt nachher genutzt werden wird. Und wenn ich das Ganze jetzt versuche, Mastermind-mäßig, wie du es jetzt so schön geschildert hast, runterzuschreiben, dann habe ich eine enorme Komplexität. Ich habe dann diese Produktsonden und die haben da die Konfigurationsmöglichkeiten und Länge und Material und dann klicke ich hier und dann da und da. Das wird einfach super kompliziert. Das heißt, die Anforderungen in ein Master-Dokument zu packen, sind einfach so, so schwierig und auch so für den Kunden. Also wir haben solche Projekte, die ein solches Produkt zur Folge hatte, in der Vergangenheit auch umgesetzt. Da kommen 150-seitige Konzeptdokumente raus. Die verstehe ich nicht mehr. Die versteht der Kunde auch nicht mehr. Und ja, unser ehemaliger Entwickelnder und jetzt in der Konzeptionsarbeitender Technik-Freak-Konzepter, der versteht die, aber halt auch nur der. Ja? Und dann gebe ich die frei als Kunde, dann werden die umgesetzt und es ist doch nachher anders, als man es erwartet hat, weil man die Komplexität an diesem Konzept gar nicht mehr erkennen konnte richtig. In so einem Fall sollte man quasi den Modus switchen hin zu einer agilen Entwicklung und zu sagen, okay, was diese riesige Menge an Anforderungen, 200, 300, 500 Anforderungen, lass uns da User Stories draus machen, ja. Ein User meldet sich auf dem Konfigurator an, sieht alle Sonden und folgende Konfigurationsmöglichkeiten. Und dann setzen wir einfach mal das um. Ja? Und dann kommt die nächste User Story dazu, die nächste Funktionalität hinzu, die nächste Komplexitätsstufe dazu. Vielleicht ist es so, dass ich aus technischer Sicht ab einem bestimmten Punkt dann nochmal ein Refactoring machen muss. Das heißt, dass ich dann dadurch, dass neue Anforderungen dazukommen, nochmal technisch einiges umstellen muss, wo man dann denken wird, hätten wir das doch gleich am Anfang gewusst, hätten wir es gleich so machen können. Aber das ist natürlich eine Illusion, weil das hätte ich am Anfang auch nicht gewusst, weil die Komplexität so hoch gewesen wäre, dass ich das in diesem Master-Dokument gar nicht mehr hätte fassen können.
Das sind diese berühmten Sprints, ja. Wann immer man über agiles Projektmanagement redet, redet man über Sprints. Also das ist, was du gesagt hast. Letztendlich hast du ein offenes Ergebnis, ja. Du sagst, du hast so eine Richtung, du weißt, wo es hingeht und du arbeitest letztendlich immer in Häppchen, wo du sagst, okay, jetzt bewältigst du erst das und dann das und dann das und dann das. Und das Coole ist dann, ja, du evaluierst ja nach jedem Sprint, guckst ja, okay, wo stehen wir jetzt und kannst dann nochmal die Richtung ganz neu bestimmen. Das heißt, selbst wenn du mal merkst, okay, ein Sprint war jetzt irgendwas, was überhaupt nicht, war jetzt nicht zielführend, hast du trotzdem daraus gelernt und kannst dann wirklich die Richtung einfach ändern. Und das ist, glaube ich, sowas, was, wo echt noch die Power ist bei agilem Projektmanagement, gell? Wo du echt sagst, du bist nie auf ein endgültiges Ziel festgelegt, sondern du findest so deinen Weg in der Wirklichkeit und vor allem halt in der digitalen Wirklichkeit, wo du letztendlich ja nie wirklich siehst, mit wem du arbeitest oder der Kunde ja ganz, ganz unsichtbar bleibt und du erst im System, im laufenden Betrieb letztendlich merkst, okay, was will der eigentlich, was macht der eigentlich?
Genau, also das ist der Kern ist zum einen eben diese Flexibilität, dass ich quasi einfach nochmal den Kurs ändern kann. Und der, was ich finde, ist diese monolithischen, nicht agilen Projekte, diese Wasserfallprojekte, die haben einfach in der Regel eine sehr, sehr viel längere Laufzeit, die nötig ist, bis das Projekt live gehen kann. Und das ist für mich immer total schmerzauslösend, wenn ich dann beispielsweise einen Produktkonfigurator auf der Webseite sehe, der ist alt. Der soll neu gemacht werden, ja. Und jetzt starten wir das Mammutprojekt. Und 12 Monate später kommt der neue Konfigurator. Eigentlich war man nach 8 Monaten schon grob fertig, aber dann, der Kunde wollte dann das noch und das noch, dann sind es 9 Monate, dann sind es 10 Monate, 11 Monate. Und jeden Monat, den der alte Konfigurator noch online ist und der neue noch nicht, ist ja ein verlorener Monat. Wenn ich hier agil arbeiten würde, in der Regel habe ich dann halt einfach mein erstes Ergebnis, das in einer Basic-Version den alten Konfigurator absetzt, vielleicht schon nach 4 Monaten. Der kann ganz vieles noch nicht, aber der ist produktionsfähig. Nach jedem Sprint habe ich erneut wieder eine theoretisch produktionsfähige Version. Das heißt, ich kann quasi diesen ollen alten Konfigurator nach 5 Monaten ersetzen und habe dann nicht nur, wenn im Vergleich zu den 12 Monaten sind, 7 Monate früher, mein Ding online, sondern ich habe zusätzlich für die Kunden, die dann da den schon den neuen Konfigurator benutzen, habe ich dann zum Beispiel monatlich neue Releases. Ja? Dann habe ich einfach jeden Monat wieder neue Funktionalitäten und das zeigt ja auch in der heutigen Welt, dass eine Firma am Leben ist. Ja? Oh, weißt du, bei der Firma, die entwickeln den ständig weiter, da geht was, die haben Budget, während die 12 Monate, die der alte Konfigurator noch da rumgammelt online, denken die Leute wahrscheinlich, oh je, was ist mit denen los? Die haben kein Geld mehr, oder? Denen geht es nicht so gut. Also da muss man tatsächlich auch solche Außendarstellungseffekte mit einberechnen, die dann in so einem Fall, wo man wirklich so ein Produkt schnürt, ein Produkt entwickelt, die da eine wichtige Rolle spielen und die man nicht unter den Tisch fallen lassen sollte.
Super, Stefan. Wir waren vorhin übrigens, wir sind da drauf gekommen, was total spannend war, aber wir sind drauf gekommen vom Lastenheft. Und du hast mal gesagt, auch im Vorgespräch, ihr entwickelt dann daraus das Pflichtenheft. Das heißt, aus dem Lastenheft kommt sozusagen das Pflichtenheft. Verstehe ich jetzt nicht. Warum denn eigentlich? Ihr habt doch schon alles aufgeschrieben, um was es geht. Ja? Warum braucht ihr jetzt noch ein Pflichtenheft? Im Lastenheft steht doch schon alles drin.
Ja, das Lastenheft kann ja nicht umgesetzt werden. Das Lastenheft definiert nur, was das System können soll, aber das definiert nicht, wie diejenige Partei, die das dann designt oder die das dann nachher umsetzen soll, wie die es genau umsetzen soll. Das heißt quasi, das Lastenheft ist im Grunde eine Übersetzung der Anforderungen in eine Blaupause zur Umsetzung. So rum kann man das im Grunde gut verstehen, weil wenn ich nachher das Ganze in die Entwicklung gebe, der Entwickler, der wird vielleicht auch mal in dem Lastenheft was nachgucken, aber im Grunde ist der Holy Grail des Entwicklers ist das Pflichtenheft. Das heißt, da muss man tatsächlich auch aufpassen, dass man quasi in dem Switch von Lastenheft zu Pflichtenheft hinüber, dass man da nichts verliert, sage ich mal, weil das birgt manchmal schon noch ein bisschen eine Gefahr, weil ich kann nachher nicht mehr, wenn ich als Kunde ein Pflichtenheft schlussendlich freigegeben habe, kann ich nachher nicht mehr sagen, ja, aber im Lastenheft stand doch, sondern diese Transferleistung vom Lastenheft ins Pflichtenheft, die muss man gemeinsam tun. Da muss man die Kunden, also wir als Agentur müssen die Kunden mitnehmen und wirklich zeigen, okay, guck mal hier, diese Anforderung hier aus dem Lastenheft wird mit dieser Art und Weise der Lösung in einem Pflichtenheft gelöst oder umgesetzt. Ist das okay für dich? Das bedeutet, das und das kannst dann und das kannst vielleicht auch nicht, ja? Weil in der Regel sind ja die Anforderungen, die in einem Lastenheft stehen, in Summe, ich sage jetzt mal in 90% der Fälle, teurer als das verfügbare Budget. Ja? Ganz normal, weil ins Lastenheft, boah, ja, alle, das will ich auch noch und das will ich auch noch. Das heißt, man muss da ja auch Abstriche machen und die kann man dann einfach in diesem Schritt, wenn ich es vom Lastenheft in ein Pflichtenheft übertrage, das ist der Ort, wo man das tun sollte.
Also letztendlich, ich fasse mal so ein bisschen zusammen, das Lastenheft ist so ein bisschen die Vision, wo man sagt, hey, das hätte ich gerne und das finde ich cool. Und das Pflichtenheft ist dann letztendlich die Checkliste, mit der auch der Vertrag ja vermutlich mit euch geschlossen wird, wo dann echt steht, hey, wir wollen das und das und das und das. Und sobald ein Häkchen dran gesetzt ist, an alle Boxen wird die Rechnung überwiesen. Ja, wird die Rechnung bezahlt?
Im Grunde ja. Also wir können Anforderungen haben. Also Anforderungen im Lastenheft sind ja ganz oft auch durchpriorisiert. Prio 1, Prio 2, Prio 3. Und dann einigt man sich halt drauf, okay, gut, die Prio 3, dann setzt man den und den von Prio 2 noch auf Prio 3. Und Prio 3 ist einfach in der ersten Version des Projekts nicht mit drin, sage ich mal.
Ja. Genau. Ja, und letztendlich habt ihr dann das Lastenheft und dann kommt man in diesen Bereich Konzeption und Design rein. Jetzt ist für mich die Frage, haben wir darüber schon geredet, Konzeption und Design? So, das ist natürlich jetzt so, jetzt wird's konkret, oder? Also jetzt ist so, man hat und jetzt fangt ihr an zu arbeiten, wo ihr dann wirklich sagt, okay, wir setzen jetzt letztendlich das Pflichtenheft, fangen wir jetzt an umzusetzen.
Im Grunde ist ja das Konzept, ist ja ein Teil des Pflichtenhefts sozusagen schon. Das alles, was ich brauche und was definiert, wie genau die Anforderung umgesetzt werden soll, ist Teil des Pflichtenhefts und ein Konzeptionsscribble oder auch ein Design von einem Bühnenelement oder ein Design von einer Navigation ist ja auch ein Teil dieser Pflichtstruktur. Das heißt, im Rahmen der Bearbeitung des Pflichtenhefts wird dann natürlich auch einfach eine Konzeption durchgeführt zur Unterscheidung Konzeption, Design. Was soll das? Warum sind es zwei Phasen? Ich kann einfach in der Konzeption nochmal schnell umstellen. Also Konzeption wird klassischerweise in Form von Scribbles gemacht, also der Adobe XD oder Action oder wie auch immer sind da die Systeme, die man nutzt. Da arbeitet man dann so digital strichzeichnungsartig und wenn man dann in einer Auslieferung mit dem Kunden spricht und sagt, guck mal, so könnten wir es uns vorstellen, hier oben wäre eine Bühne und dann wäre hier so ein Slider mit andere Kunden kauften auch Elementen und hier unten wäre eine Filterungsmöglichkeit und so. Und dann sagt der Kunde, das passt mir aber nicht und außerdem haben wir ja in den Personas am Anfang geguckt, dass die so und so alt sind und deswegen würden die das eher links als rechts erwarten, beispielsweise, ja, dann können wir in dieser sehr, sehr frühen Phase in diesen Scribbles das ganz schnell einfach umstellen. Das heißt, der Aufwand für einen Korrekturlauf ist sehr, sehr gering. Einfach zack rüber, 2 Minuten hat es der Konzepter gemacht. Wenn ich schon ein Design erstellt hätte, ja, und dann würde man dem Designer sagen, kann ich nicht das darüber und das darüber machen, dann entstehen da große Schweißtropfen auf der Stirn, weil ein Design umzuarbeiten ist natürlich viel, viel aufwendiger als so ein Konzeptskribbel.
Das heißt, wir haben aber letztendlich 2 Schritte. Wir haben so ein Prototyping, würde ich es jetzt nennen, oder? Wo ihr sagt, ihr baut letztendlich einen Prototypen. Damit geht ihr zum Kunden und sagt, guck mal, so stellen wir uns das Pflichtenheft umgesetzt vor. Zack. Was hältst du davon? Kann da nochmal was ändern und dann kommt man wirklich in den Design rein, wo man dann diese Skizze sozusagen ins Reine bringt.
Genau, und das Wichtige daran ist, und das ist auch da der Punkt, wenn ich diese Strategie im Vorfeld gemacht habe, wenn ich diese ganzen Workshops gemacht habe, wenn ich weiß, was sind die Personas, die Zielgruppen, wie denken die, wie fühlen die, was brauchen die, wenn ich außerdem auch noch das Konzept gemacht habe, wo ich mir strukturell alles schon mal aufgemalt habe, dann wird das Design in der Regel keine böse Überraschung mehr sein, weil der Zustand, den wir sehr unangenehm finden und der auch für den Kunden unangenehm ist, wenn man ganz viele von diesen Schritten am Anfang nicht macht und dann geht es halt los und die Agentur liefert halt erstmal ein Design. Gibt es ja ganz oft Agenturen, die das so machen, so nach dem Motto, ja, da gehen wir mal los, da machen wir mal einen Screen und dann macht man halt einen Screen im Keller irgendwo, ja, 2, 3, 4, 5, 6 Tage, 2, 3 Wochen und dann gibt es irgendwann den Punkt, wo man den Screen ausliefert an den Kunden und dann ist halt hopp oder top, haben wir es getroffen zufällig oder liegen wir voll daneben und dann kann es halt schon sein, dass der Kunde sieht und denkt, um Gottes Willen, was ist das? Nichts von dem, was wir uns vorgestellt haben, ist in diesem Screen abgebildet, alles total schlimm, passt gar nicht. Diesen Zustand kann man im Grunde ausschließen, weil wir haben ja über die Personas geredet, wir haben die Ziele definiert, wir haben erarbeitet, welche Effekte damit erreicht werden sollen, wie das Ganze strukturell aufgebaut sein soll. Und dann wird das Design mit hoher Wahrscheinlichkeit da nicht, ich sage jetzt mal, daneben hauen, sondern wird in diese Richtung gehen. Das heißt, diese Vielschrittigkeit in dem Projektprozess stellt auch sicher, dass man einfach sich nicht irgendwo verliert oder auch die Agentur irgendwo vorher falsch rechts abgebogen ist sozusagen und dann man dann irgendwas Abstruses ausgeliefert bekommt als Kunde, was ja dann auch zu dem Zeitpunkt, wo ich ein Design bekomme und das ist jenseits von allem und passt gar nicht auf die Vorstellung, habe ich als Kunde natürlich auch ein Problem, weil ich habe ja dann viel Zeit und Geld auch schon in diese ersten Schritte investiert und wenn ich dann feststellen muss, oh je, ich habe den falschen Partner gewählt, das ist sehr unangenehm.
Ja, kann ich mir vorstellen. Jetzt wird aber mal für mich nochmal jetzt klar, warum Online-Strategie diese Phase so extrem wichtig ist. Ja, wir haben ja vorher noch gar nicht so richtig intensiv darüber geredet. Aber letztendlich, also bei Online-Strategie klärst du, wer sind eigentlich die Kunden, was ist das Produkt und was könnte das Ziel sein? Ja, also es wird mir jetzt sehr deutlich, wie wichtig das einfach ist auch. Ihr müsst ja eine ganze Menge einfach schon wissen, um sowas Simples wie eine Skizze anfertigen zu können.
Genau, und es erinnert mich jetzt an einen Kunden, da gab es so eine pitchartige Situation und dann hat der Kunde gemeint, ja, aber der Geschäftsführer, der ist schon älter, der muss unbedingt ein Design sehen, der muss jetzt für dieses Pitch, da ging es tatsächlich nicht um Shops, sondern um so ein Corporate Website-System mit so Serviceleistungen und dann war die Anforderung, dass da halt was designt werden muss und wir haben, obwohl das eine ganz klare Anforderung war, das einfach verweigert. Wir haben das argumentiert und gesagt, ich weiß es nicht, wie es aussehen soll, weil ich kenne die Kunden nicht. Also ganz konkret, was wir da auch als Herausforderung, beziehungsweise in dem Fall eher als Pluspunkt haben, ist, wir haben keine Branchenspezifizierung. Es gibt ja Agenturen, die sagen, wir machen nur Pharma. Ja, dann gibt es Pharma 1, Pharma 2 immer in derselben Soße. Da kann ich natürlich erwarten, dass der Typ von der Agentur das Ganze in- und auswendig kennt. Aber wir haben B2B-Kunden, wir haben B2C-Kunden, wir haben von einem Modelabel über ein Pharmaunternehmen bis hin zu einem Industriekunden, der Maschinen herstellt, alles. Ja. Das heißt, ich kann dieses Know-how nicht haben und ich will das auch gar nicht haben, weil ich bin ja viel schlechter als unsere Kunden. Ja. Das heißt, ich brauche diese Informationen und wenn von mir erwartet wird, dass ich ein ins Blaue hinein ein Design mache, das mache ich einfach nicht, weil das ist einfach Glaskugel. Ja. Und der Effekt war jetzt in dem Fall von diesem Kunden, den ich ja gerade berichtet hatte, dass der dann eben tatsächlich Designs geliefert bekommen hat von anderen Agenturen und das angeguckt und gedacht hat, was soll das sein? Das passt gar nicht. Und hat sich dann gedacht, Moment mal, Relaunch, die haben doch gesagt, die können das nicht machen. Warum können die das nicht machen? Dann hat er sich mit der Thematik beschäftigt und hat festgestellt, ja klar, natürlich können die das nicht machen. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, die Anforderungen, die der Kunde gestellt hat. Und jetzt sind wir gerade mitten mit diesem Kunden in der Workshop-Phase. Also
Ehrlichkeit ist da immer so das Beste.
Ja, genau. Also und ich, das finde ich auch, das ist mir auch wichtig, dass wenn ich jetzt in so einem Kunden mitpitche, ich habe keine Informationen, aber ich mache halt mal irgendein Design, selbst wenn der Kunde dann denkt, yes, super, habt ihr genau gut gemacht, ich hätte einfach ein schlechtes Gewissen, diese Webseite live zu schalten, weil ich ja keinerlei Garantie dafür übernehmen kann, ob das überhaupt auf die Zielgruppe passt, wenn diese Ausarbeitung nicht stattgefunden hat. Das wäre ja der Wahnsinn, einfach diese Seite dann live zu schalten, einfach auf gut Glück. Und das widerspricht jetzt meiner professionellen Herangehensweise an ein Projekt.
Du sag mal, es gibt dieses Zitat von Ray Ozzie. Ray Ozzie war der CTO von Microsoft eine Zeit lang und Gründer von Lotus Notes und der hat mal gesagt, IT doesn't matter. Ja, also Technologie, Informationstechnologie ist letztendlich egal. Ja. Wenn du sagst, du launchst so einen Shop neu, ist doch Technik eigentlich schon auch, ist es ein wichtiges Thema oder wird es heute gar nicht mehr so heiß gekocht wie früher?
Also derjenige, der das nachher tun muss, für den ist es total wichtig. Die Frage ist, ob das etwas ist, mit dem sich der Kunde beschäftigen sollte. Und das würde ich ganz klar mit Nein beantworten. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre Kunde, dann würde ich auf meiner Anforderungsseite bleiben. Ich würde genau definieren, was soll der Shop können? Der soll genau das können, der soll das können, das können, das können. Und wie der Mensch von der Agentur das umsetzt, welches System der dafür nutzt, das sollte eigentlich egal sein. Also ganz schlimm sind für mich die Projekte, wo quasi eine Anforderung an uns herangetragen wird. Macht uns eine Webseite oder einen Webshop, ganz wenige Basisinformationen, eingesetzt werden soll das System X. Ist einfach von vornherein einfach so festgelegt und wenn man dann da weiter nachgräbt, stellt man auch fest, dass das keine technisch versierte Grundlage hat, warum dieses System genutzt werden soll, sondern das ist halt ein gutes System, das hat man halt irgendwo gehört oder das war irgendwo vorher schon am Start, weil irgendwer das schon bedienen kann. Und das kann man machen. Man kann diese Rahmenbedingungen setzen, man kann diese Priorität auf die Technik setzen, man hat dann gewisse Vorteile, muss irgendwelche Leute nicht schulen, weil die dann quasi das System schon kennen. Ob das aber jetzt langfristig eine gute Entscheidung für die Anforderungen des Projekts ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Weil ich habe natürlich in einem Shop-Projekt, wir haben ja vorher schon so ein bisschen über Budgets gesprochen, das läuft ja nicht nur ein Jahr oder anderthalb Jahre, sondern mit so einem Shop-System lebe ich ja 3, 4, 5, das kann 10 Jahre dauern, wie ich mich dann auch in gewisser Weise an so eine Technologie binde und die nur deswegen einzusetzen, weil zum Zeitpunkt X 2 Mitarbeitende, die 3 Jahre später wahrscheinlich gar nicht mehr im Unternehmen sein werden, dieses System kannten. Schwierig. Deswegen, um deine Frage zu beantworten, für diejenigen, die sich um die Strategie und die Zielsetzung und die Anforderungen, die sich um diese Aspekte kümmern, IT doesn't matter. for those, ja.
Ja.
Für die Umsetzung, ja.
Letztendlich muss es halt in die Systemlandschaft auch reinpassen, glaube ich. Aber ich glaube, da kannst du auch jedes System letztendlich nehmen. Also ich glaube, man kann jedes System in der Zwischenzeit passend machen, weil die Sachen, egal welche große Plattform du nimmst, die sind so offen konfiguriert, dass sie letztendlich überall auch immer reinpassen, weil die so viele Schnittstellen haben in so viele Systeme rein. Ich glaube, dass das so auch gar keine Rolle mehr spielt, die Software, wie sie vielleicht noch früher gespielt hat.
Genau, aber das kann natürlich schon aus den Anforderungen nachher rauskommen. Also wenn ich in den Anforderungen feststelle, ich muss das ERP-System X und den Marktplatz Y und den Payment Gateway Z anbinden und ich habe halt ein Shop-System, das halt out of the box ohne Zusatzkosten from scratch direkt schon diese Systeme mit guten Schnittstellen anbinden kann, während ein anderes System das theoretisch auch anbinden könnte, aber man halt dann da irgendwie viel nachbauen oder 10.000 Euro allein in die Anpassung von Schnittstellen stecken müsste, dann hat natürlich so einen technischer Aspekt auch ein großes Gewicht. Einfach 10.000 Euro mehr oder weniger auf dem Projektbudget sind ja schon eine relevante Frage. Ich würde mir aber wünschen, so weit wie möglich diese Frage nach hinten zu schieben. Also wirklich erst dann, wenn alle Anforderungen definiert sind, wenn wir sauber die Strategie, die Platzierung, den Gesamt-Online, die ganz Gesamt-Online-Architektur festgelegt haben, auch die ganzen Bedürfnisse und Anforderungen einfach alle abgeklopft haben, dann auf die Technik erst schauen.
Am Ende ist es ja eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ende. Du guckst einfach, was kostet es. Ja? Wenn du wirklich ein vollständig neues System nimmst und was kostet dann die Migration? Und das kann ja echt wesentlich billiger und besser sein, dann neues zu nehmen auch. Eine andere Dimension ist die Frage, wo wird gehostet? Das ist sowas, was für die, das, was für unsere Azubis eine wichtige Frage ist, weil es im Lehrplan steht. Also hostest du, was weiß ich, was auf dem eigenen Server, hostest du es in der Cloud, hostest du es, was weiß ich wo. Aber nach dem, was du gesagt hast, würde ich sagen, spielt heute auch keine große Rolle mehr. Wahrscheinlich es sei denn, du bist ein Medizintechnikunternehmen, das ganz besonderen Anforderungen des Datenschutzes oder sowas unterliegt. Ansonsten ist wahrscheinlich das relativ egal. Es muss halt DSGVO-konform sein und so ein paar Standards einfach liefern oder sicherstellen.
Gut, also grundsätzlich bei einem Hosting-System ist ja immer die Frage, diese On-Premise-Installation beziehungsweise die feste Lizenz beziehungsweise die Software-as-a-Service-Cloud-Lösung, das sind ja immer zwei Dimensionen oder von zwei Richtungen, wie man da drauf schauen kann. Also eine On-Premise-Lösung im Sinne von einer Installation auf einem System mit einer festen gekauften Lizenz macht meistens dann Sinn, ganz grundsätzlich, wenn ich quasi wirklich langfristig denke. Wenn ich weiß, ich suche mir hier ein System, ich kaufe dieses System jetzt einmal, dann kostet es mich halt 50.000 Euro, 70.000 Euro Lizenzkosten, aber ich plane wirklich 5-6 Jahre dieses System einzusetzen. Ich habe da eine langfristige Strategie, die ich da auch sicherstellen kann für die Zukunft. Dann macht auf jeden Fall ein solches System wirklich auch zu kaufen und die Lizenz zu bezahlen Sinn. Ich habe halt diese enormen Kosten, die ich halt im ersten Jahr meistens halt irgendwie abschreiben muss und das ist halt dann auf Betriebsgewinn hat das massive Auswirkungen, ja, und das ist eine schwierige Sache, aber ich habe dann die Lizenz, ist abgeschrieben und dann kann ich die umsonst benutzen, ja. Das heißt, in Summe ist so eine On-Premise-Lösung dann oft günstig, wenn ich langfristig arbeiten kann. Ich muss mich halt um Updates von dem System kümmern, also irgendjemanden brauche ich, der mir den Server aktualisiert, der mir die Software aktualisiert, den muss ich auch bezahlen, also muss ich auch nochmal einrechnen, aber in Summe ist es wahrscheinlich einfach nochmal ein Ticken günstiger. Wenn ich nicht diese Langfristigkeit habe oder der Markt mir das schlicht nicht erlaubt, weil ich jetzt einfach nur weiß, boah, ich brauche jetzt den Shop, anderthalb Jahre muss ich hier richtig Power machen. In anderthalb Jahren schalte ich den entweder aus oder ich lasse ihn weiterlaufen oder ich wechsle auf System Y, ja, oder ich bin einfach in einem agileren Umfeld, dann ist es meistens so, dass die Unternehmen, wenn die sowieso agiler sind, diese hohen Investitionen, diese hohe einmalige Investition für die teure Lizenz einfach so ein bisschen scheuen, ja, sondern dass die dann sagen, komm, lass uns einfach ein Software-as-a-Service nehmen. Wir buchen den. Der kostet nämlich dann zwar vielleicht 2.000 Euro, 3.000 Euro pro Monat, na gut, vielleicht ein bisschen viel, aber 2.000 Euro pro Monat, das ist dann natürlich in Summe, wenn ich das über 5 Jahre rechne, wird es viel, viel, viel mehr als diese einmalige Lizenz. Aber ich habe halt in den Büchern, wenn ich quasi an den nächsten Quartalsabschluss denke, habe ich halt nur diese Zahlen von diesen 3 Monaten drin. Ich kann da jederzeit raus, ja, ich kann jederzeit das System wechseln, ich kann jederzeit was ändern und vor allem, ich muss mich um nichts kümmern. Ich brauche keinen Server, ich brauche keine System-Updates, ich muss mich um Sicherheits-Updates, Migrationsprobleme, das fällt alles weg. Aber Cloud ist in Summe teurer. Also man, falls da irgendjemand denkt, ja, es ist ja in der Cloud und so, dann kann man gut, kann ich meinen Server ausschalten, ist ja günstiger. Das ist nicht günstiger.
Aber auch, auch nach euren Erfahrungen, also selbst wenn du die ganzen Personalkosten dagegen rechnest, wenn du es selber machst in vielen Bereichen, kann es günstiger sein, einen eigenen Server zu betreiben mit der ganzen IT, die dranhängt, auch mit den...
Du hast halt diesen Server einmalig aufzusetzen und das Know-how aufzubauen, dass du irgendjemand hast, der diesen Server administriert, ist natürlich erstmal ein Riesending. Wenn das aber 5, 6 Jahre läuft, wird sich das amortisieren. Aber die Frage an der Stelle, die sich da stellt, ist ja nicht, wie teuer ist ein System, wenn ich von heute 6 Jahre in die Zukunft gucke und dann kumuliere ich die Kosten. Weil wer ist denn bitte von der Wahrsagerfront, dass er sagen kann, verbindlich, was in 6 Jahren ist? Also wer hat Corona voraussehen können? Keiner. Ja? Und selbst wenn irgendwelche Business-Analysten haben das auch nicht gewusst. Das heißt, die Frage, die man sich da ein bisschen stellen muss, ist, welchen Scope setze ich mir einfach? Für welchen Horizont, auf welchen Block, Zeitblock schaue ich, um arbeiten zu können? Und da habe ich natürlich, wenn ich diese Cloud-Lösung wähle, einfach klare, erkennbare Kosten, die ich auch schneller wieder gegenrechnen kann. Wie will ich jetzt, wenn ich ein Shop-System an den Start bringe, 70.000 Euro Lizenzkosten gegenrechnen im ersten Jahr? Das kann ich nicht. Aber 2.000 Euro pro Monat kann ich gegenrechnen. Dann muss ich so und so viele Produkte verkaufen und dann bin ich safe. Und dann habe ich halt einfach ein positives Ergebnis in diesem Monat erarbeitet. Also das ist schon so ein bisschen, also der Switch geht dahin, also vor allem jetzt im Gegensatz zu den europäischen Unternehmen ist es im amerikanischen Markt, da würde keiner diese Lizenz mehr kaufen. Gerade die Amerikaner sind super auf ihre Quartalszahlen fokussiert und würden auf jeden Fall so eine SaaS-Lösung wählen. Auch die typischen Enterprise Content Management System Hersteller switchen jetzt ganz stark um auf solche SaaS-Lösungen und die neuen Märkte, die sie dort erschließen, vor allem auch in den USA, sind alles Cloud-Lösungen. Einfach, weil ich bin einfach flexibler und Flexibilität ist es den meisten Unternehmen, ich finde jetzt auch zu Recht, wert, in Summe vielleicht theoretisch mehr zu bezahlen, aber halt diese Flexibilität zu haben. Ich meine, wer holt sich jetzt einfach ganz privat noch einen, gibt's Premiere wurde zu Sky, macht jemand noch ein Sky-Abo? Die Bundesliga haben sie jetzt ganz verloren. The Zone hat alles übernommen. Netflix kann ich monatlich kündigen. Wer bindet sich denn heutzutage noch an so einen langfristigen Vertrag? Das will ja keiner mehr machen. Also, und da gibt einem die B2C-Welt mit den Dingen, die da passieren, ganz viel auch vor für die Business-Welt, sage ich mal.
Stefan, aber jetzt gehe ich ans Eingemachte, ja. Und zwar frage ich dich jetzt mal, wir haben jetzt lang geredet, wenn ich dich beauftrage, ja, wenn ich sage, boah, cool, ich würde gerne mit euch zusammenarbeiten, ja. Wie tief muss ich in die Tasche greifen, beziehungsweise was sind so die Budgets, bei denen ihr anfangt? Du hast vorhin schon gesagt, so 20.000 bis 25.000 ist so die Untergrenze, wo ihr sagt, fangt ihr an zu arbeiten. Wo bewegt man sich so, wenn man sagt, man setzt einen Shop neu auf und sagt, man nimmt was von der Stange, macht es vielleicht so ganz leicht angepasst. Was kostet sowas ungefähr, Pi mal Daumen?
Ja, finde ich total gut. Das ist ja immer das, worüber man nicht so gern redet, aber das finde ich total wichtig, dass man einfach als derjenige, der den Auftrag sendet, ein Gefühl hat, wo liegen wir da, ja? Und klar, es gibt Eigenentwicklungen, egal ob das jetzt Amazon oder sonst was ist, das ist halt viele Millionen, die so ein System kostet. Aber jetzt gehen wir mal einfach von den normalen Systemen aus. Würde ich es tatsächlich so sehen wie du, wenn du wirklich jetzt ein Standard-Shop-System nimmst, da ganz viel beim Standard belässt, einfach nur das Ding online stellen willst, da würde ich sagen, sind es so 25.000, 30.000. Da kann man gut arbeiten. Das ist aber schon die Untergrenze dahingehend, dass da dann sich die Frage stellt, ob wir der richtige Partner dafür sind, weil wir mit unserer Expertise, die entsteht ja dadurch, dass wir uns individuell auf den Kunden einstellen. Also möglicherweise sind wir da nicht der perfekte Partner. Das können wir machen. Ja, das würden wir jetzt auch nicht ablehnen. Aber der Kosten-Nutzen ist da jetzt nicht optimal. Und auch da kann unser Porsche-Motor seine Power nicht ausfahren, sozusagen. Ich würde jetzt mal vom Gefühl her sagen, wenn es wirklich Shop-Projekte sind mit einer kompletten Abbildung eines Shop-Systems, ist es optimal, mit uns zusammenzuarbeiten, wenn das Budget so auf 40, 45 steigt, weil dann kann man auch die ein oder andere Anpassung vornehmen und es dann einfach nochmal individualisieren. Und das ist uns auch lieber, wenn ich dann 15 Kunden habe mit 15 Shops, die alle gleich aussehen. Für mich als Referenz ist das auch, da können wir nicht aufblühen, sondern ich will ja quasi das Corporate Design auch wirklich visuell anpassen. Ich will ja wirklich eine Experience schaffen für den Kunden sozusagen, und für den Kunden unseres Kunden. Das heißt, ich würde jetzt mal so sagen, so 40.000, 45.000 Euro ist so ein Budget, da kann man einen Shop hinstellen, da kann man auch vielleicht schon eine Schnittstelle anbinden, eine kleine, ja, oder eine standardmäßige und das eine oder andere anpassen, dass man so einen richtigen nice System hat. Die meisten Shop-Projekte für uns, würde ich jetzt mal sagen, um wirklich diese Range aufzumachen, liegen zwischen 50 und 150.000 Euro. Ja, also die meisten dann so, ich sage jetzt mal so um die 100 herum, weil da kann man dann wirklich viele Sachen konfigurieren, eigene Preisberechnungen einbinden, verschiedene Payment-Gateways anbinden, diese ganzen Schnittstellen, vielleicht aber auch noch Produktimporte, Produkterweiterungen, Produktkonfigurationen, konfigurierbare Produkte und viele im Frontend dann auch individuell angepasste Darstellungen, Filter, Suchfunktionen dazu bauen. Wenn man dann quasi über die 150.000 hinausgeht, was jetzt für ein Shop-System schon auch nicht untypisch ist, aber da wird es dann sehr individuell. Also das sind dann schon wirklich, das müssen dann aber auch Systeme sein, die die entsprechenden Umsätze generieren, wo wirklich dann auch viel Last drüber läuft, wo es sich dann lohnt. Also es muss sich dann auch lohnen, diese Mengen dafür zu investieren. So als Daumenwert mal.
Ja, im Grunde mit den Kosten. Ich denke, das ist relativ klar. Ich würde es gern über Kommunikation reden mit dir. Und zwar, man nimmt ja doch viel Geld in die Hand, wenn man mit euch arbeitet. Und man will ja auch, dass prinzipiell, wenn man mit externen arbeitet. Was braucht ihr, um möglichst effizient zu arbeiten? Beziehungsweise erzähl doch mal, oder vielleicht hast du eine Anekdote über eine havarierte Kommunikation oder über, wo du echt sagst, hey, daran kann man richtig schön aufzeigen, wie Kommunikation nicht laufen sollte.
Genau, also ich würde jetzt mal beginnen damit, was es braucht. Ja, also es braucht einfach quasi diese Anforderungen, haben wir jetzt ja vorher mehrfach schon gesprochen, dass da der Kunde eine Bereitschaft hat, diese Anforderungen wirklich vollständig zu erarbeiten und dann nicht irgendwie genervt zu werden, wenn es da einfach dauert, weil diese Phase ist einfach unendlich wichtig am Anfang. Und dabei auch sich beraten zu lassen. Also die größten Konflikte entstehen immer damit, wenn beim Kunden internes Know-how vorhanden ist oder vorhanden scheint, so nenne ich es jetzt mal, und dann es einfach zu clashen beginnt. Ja, wenn das Vertrauen nicht da ist, dass auch wir als externe Partei, auch wenn wir nicht auf der Gehaltsliste des Unternehmens stehen, wir natürlich auch im Sinne des Unternehmens agieren wollen, das Unternehmen voranbringen wollen, und wenn wir dieses Vertrauen nicht bekommen, dann wird es oft schwierig. Ja? Zum Albtraumprojekt kommen wir gleich nochmal. Nächster Punkt, was auch noch wichtig ist, ist halt wirklich diesen Switch im Kopf hinzubekommen, hatte ich ja vorher auch schon genannt, dass man wegkommt von dem, was ich habe, was ich anbieten kann, hin zu dem, was braucht der Kunde. Wenn man diesen Switch gemeinsam hinbekommt, dann läuft es meistens richtig gut. Wenn man aber ständig wieder zurückfällt in, ja, aber ich habe doch und wir wollen doch, weil wir haben doch, dann arbeitet man in dem Projekt mit unterschiedlichen Denkweisen und Mindsets. Und das ist grundsätzlich immer schlecht, ja, und birgt ganz, ganz, ganz viele Gefahren. Das ist ein Punkt. Und dann der nächste Punkt auf jeden Fall ist halt einfach der Projektmodus. Also ob ich jetzt wirklich wasserfallartig arbeite oder ob ich agil arbeite. Am allerschlimmsten sind tatsächlich die, die pseudomäßig agil arbeiten, gar nicht richtig wissen, was das bedeutet und dann auch nicht die Konsequenzen tragen, die im Rahmen von so einem agilen Projekt nötig wären. Weil agil bedeutet nicht, dass man halt alles lockerer nimmt. Das kann man dann schon nochmal ändern. Das hat mit agil nichts zu tun, sondern agil ist wirklich die Definition oder damit es funktioniert, muss wirklich sichergestellt sein, okay, wir haben ein festes Budget, wir haben einen festen Go-Live-Zeitpunkt, aber was zu diesem Zeitpunkt live gehen wird, können wir im Vorhinein nicht sagen. Wenn ich wirklich, das habe ich jetzt in 10 Sekunden erklärt, wenn man das akzeptiert, was schon heftig ist für einen Kunden, dann kann man da wirklich gut arbeiten. Wenn das aber immer wieder zurückkommt, ja, aber wir haben doch gesagt und das ist doch drin und das muss doch drin sein und dann bis dann und dann und so, ach, das ist dann immer ganz schwierig, dann sollte man lieber wasserfallmäßig arbeiten. Das ist dann vielleicht ein bisschen längere Projektlaufzeit, ist aber nicht schlimm. Dann muss man halt Farbe bekennen, dass man oder die Stakeholder beim Kunden intern das halt nicht können, agil zu denken und zu arbeiten, dann macht man halt Wasserfall, ja. Und der letzte Punkt, den ich da ganz wichtig finde, ist wirklich eine kontinuierliche, offene und ehrliche Rückmeldung. Also sowohl von Agenturseite in Richtung Kunden, als auch von Kunden in Richtung Agenturseite. Wenn da denn was sein sollte in einem Projektprozess, und ein Projektprozess ist ja auch eine in gewisser Weise zwischenmenschliche Beziehung, ja, die hat der eine Projektpartner mit dem anderen Projektteilnehmer, ja. Und wenn da was ist, einfach offen und ehrlich rückmelden. Am besten jetzt noch mit in Form einer Ich-Botschaft. Ey, du hast das und das falsch gemacht. Das kommt nicht so gut an, sondern lieber sowas wie, da hätte ich jetzt erwartet, dass wir da und da sind. Jetzt sind wir aber da und da. Was können wir tun? Weil dann bekommt es immer so einen konstruktiven Bogen, der einem dann hilft, trotz der Herausforderungen konstruktiv weiterzuarbeiten.
Das ist auch sowas, wo ich gerade auch, also ich nenne unsere Azubis ja auch immer so Young Professionals, ja, die echt Schwierigkeiten haben. Man kriegt irgendwann so eine professionelle Ehrlichkeit, wo man die Sachen einfach beim Namen nennt. Und man würde das im privaten Umfeld, würdest du niemals die Sachen so beim Namen nennen. Und die kommen so mit dieser privaten Vorstellung von Kommunikation, gehen die auch in den Job rein. Aber dass es extrem wichtig ist, was die zu sagen haben, das müssen die auch echt lernen. Und gerade auch, wenn du mit externen Leuten zusammenarbeitest, ist es extrem wichtig, dass du da die Sachen wirklich benennst. Und wenn du ein Gefühl hast, dass du das artikulierst, einfach weil es ein ganz, ganz wichtiger Beitrag auch für das Projekt ist, ja. Und ich glaube, das ist sowas, wo man auch, es hat nichts mit Höflichkeit zu tun, dass man die Sachen benennt, sondern es ist einfach wichtig fürs Projekt. Es soll dann menschlich nett sein, ganz klar und wertschätzend rübergebracht werden. Aber Dinge, die man sieht, auch wirklich immer beim Namen nennen, ist, finde ich, so eine elementare Fähigkeit, die man aber auch erst lernen muss, die man nicht sofort hat, wenn man anfängt zu arbeiten.
Genau, ja. Also grundsätzlich, wenn in einem Projekt was schief läuft, ist es also wirklich mindestens in 80% der Fällen ist es ein Kommunikationsproblem. Die Kommunikation läuft schräg, man hat nicht dieselben Kommunikationswege. Das wäre eben jetzt auch der nächste Punkt gewesen. Die Kommunikation ist meistens dann schlecht, wenn sie nicht stattfindet. Das heißt unumgänglich, und das ist auch verpflichtend für alle unsere Projektmanager bei Relaunch, es muss einen regelmäßigen, mindestens 2-wöchentlich, wenn nicht sogar wöchentlichen Stand-up geben. Die Illusion zu haben, da haben wir doch eh nichts und dann fällt er ständig aus. Ich habe noch kein Projekt gehabt, wo ständig der Stand-up ausgefallen ist, weil es ist immer was, weil es läuft ja ein Projekt, und ein Projekt, da entsteht Reibung, da entsteht Staub, da entstehen Fusseln, was auch immer, ja, und die müssen einfach weggeräumt werden, und dafür sind Stand-ups da.
Vielleicht kannst du mir auch kurz erklären, was ein Stand-up ist?
Ein Stand-up ist einfach ein Termin, wo man regelmäßig sich zusammensetzt. Ich würde jetzt mal sagen, wenn das Projekt in der Hochphase ist, wöchentlich, ansonsten 2-wöchentlich, und da trifft sich der Kunde, die Ansprechpartner beim Kunden und die Ansprechpartner bei der Agentur in einem Call, einfach Telefonat. Das können 10 Minuten sein, wenn nicht viel zu tun ist. Das kann aber auch mal eine halbe oder dreiviertel Stunde gehen. Und da bringt jeder einfach ein, was sein aktueller Stand ist, was seine aktuellen Herausforderungen sind oder was aktuell zu besprechende Punkte sind. Und es gibt tatsächlich manchmal, dass man halt in den Call reingeht. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe das fertig, läuft, ich bin an dem. Ich habe das fertig, läuft, bin an dem. Und dann ist man nach 5 Minuten durch, ist aber ja auch nicht schlimm, weil dann hat man die restliche Zeit, die man im Kalender dafür reserviert hatte, ja frei, um endlich mal in Ruhe arbeiten zu können. Also selbst in dem Fall ist es nicht schlecht. Und alle Projekte, die entweder keinen Stand-up hatten oder bei denen der Stand-up ständig ausgefallen ist, ist für mich das Alarmsignal Nummer 1. Da ist was faul, weil das ist dann auch so ein bisschen so ein Zurückziehen. Das ist dann genau das mit der ehrlichen Rückmeldung. Vielleicht ist da irgendwie auch was nicht gut gelaufen und dann, ja, jetzt habe ich gerade gar keinen Bock, mit dem von der Agentur zu reden. Ja, aber das bringt ja keinen weiter. Und die Kosten, die entstehen, wenn ein Projekt mit der Agentur an die Wand fährt, das ist einfach unglaublich. Weil ich muss ja, selbst wenn sich die Agentur dann als Niete herausstellt, ja, dann muss ich ja quasi eine neue Agentur suchen und die wird nicht den Leichenhaufen von der alten Agentur übernehmen können oder vielleicht theoretisch schon, aber da werden die sich einfach weigern. Das heißt, da sind wir Faktor 2 bei den Kosten schlussendlich. Das heißt, es ist enorm sinnvoll, die Zusammenarbeit mit der Agentur, ja, ich sage jetzt mal, konstruktiv zu halten. Und wenn da was ist, was einen nervt, es immer passieren kann, ja, es arbeiten Menschen miteinander, dann kann es Reibungen geben, dann müssen die auf den Tisch gebracht werden und einfach von mir aus auch mal mit einer kurzen Schlägerei, in Anführungszeichen, akustisch ausgefochten werden und dann ist auch wieder gut und dann kann man konstruktiv weiterarbeiten.
Also Zeit, also Kommunikation ist super, super wichtig und die Leute sollen es mit Liebe machen. Hast du mir noch ein Beispiel, wo es total havariert ist mal?
Ja, tatsächlich, das habe ich jetzt vor Augen und zwar, das ist noch aus einer, schon einige Jahre her, da gab es ein Online-Projekt, wo mein Ansprechpartner, jetzt ganz konkret, der Geschäftsführer dieses Unternehmens selbst war. Das heißt, es gab keine Marketingabteilung dort und der hat nicht nur die Produkte selber entworfen, sondern eben auch das Marketing gemacht. Also der hatte eine extreme Power, also das war ein wahnsinnig cooler Typ, aber der hat halt auch nachts gearbeitet, also wirklich nachts. Der hat halt, keine Ahnung, 80 Stunden in der Woche gearbeitet und die Zusammenarbeit war extrem schwierig, weil der natürlich, so wie er gearbeitet hat, das hat er halt natürlich auch von anderen erwartet, die in der direkten Zusammenarbeit mit ihm stehen und das konnten wir einfach nicht erfüllen, weil ich kann keine 80 Stunden arbeiten, also ich kann das nicht, ich will das nicht und ich werde das nicht, ja, und deswegen, wenn die Levels, die gegenüber haben und die Erwartungshaltung nicht synchronisierbar sind, ist das total schwierig. Und dann bekomme ich dann halt nachts um 2 Uhr eine Mail und wenn die dann halt um 9 Uhr nicht weiterverarbeitet wurde, was ich natürlich auch verstehen kann aus seiner Sicht, da hat er sich die ganze Nacht um die Ohren geschlagen und der Mann aus der Agentur ist dann um 9 Uhr immer noch nicht fertig. Aber das ist dann, das passt nicht zusammen. Also
das Projekt wurde nicht beendet gemeinsam, oder?
Doch, das Projekt wurde dann schon beendet. Das haben wir dann auch tatsächlich gemeinsam geschafft. Da wurden bestimmte Konflikte wurden dann besprochen, aber der Modus der Denke und des Arbeitens hat einfach so sehr nicht zueinander gepasst, dass man dann danach gesagt hat, jetzt machen wir ganz kontrolliert ein Outplacement. Also ihr wollt nicht mehr mit uns, wir wollen nicht mehr mit euch und jetzt sucht ihr einen neuen und dann wurde das übergeben. Also das war jetzt dann auch nicht im Sinne von böses Blut und so, aber das war für mich schon nochmal echt erschreckend, ja, weil der hat einfach zu viel verlangt. Das war zu viel, also auch persönlich von einem hat er zu viel verlangt und da muss ich dann sozusagen für uns auch sagen, da muss ich dann vor mir selber und auch vor den Mitarbeitenden einen Cut machen. Ja, also da muss ich für mich und für unsere Leute dann auch einfach einen Cut machen im Sinne von, ich kann bestimmte Leistungen von dem Team erbringbar machen, im Sinne von Zeit, ja, und auch Energie, aber ich muss dem Grenzen setzen, also links und rechts was die Performance und die Arbeitszeiten angeht, muss ich auch meine Mitarbeitenden schützen. Und das habe ich dann an der Stelle getan.
Ja, jetzt haben wir noch einen letzten Punkt, und zwar, wie bleibst du denn up to date, du persönlich? Also woher weißt du immer, was am Markt läuft, was du wissen musst, um gute Arbeit zu machen?
Sehr gute Frage. Da muss ich tatsächlich einfach gar nichts machen, dahingehend, weil jedes Projekt mich aufs Neue immer wieder dazu zwingt, es zu machen. Das heißt, ich habe keinen Prozess, wo ich jetzt denke, ach, jetzt habe ich ja gerade mal ein bisschen Zeit, jetzt evaluiere ich mal irgendwas, was es da gerade so am Markt gibt, ja, sondern ich gehe ja, wir haben ja ganz, ganz wenig, ich sage jetzt mal, Blaupausen, die wir anwenden können. Das heißt, ich habe jetzt nicht so ein, ich greife nicht ins Regal nach hinten und hole mir Shop-System A, packe ich bei dem drauf und fertig, ja, sondern das ist ja alles individuell. Das heißt, jedes Projekt in jeder Branche muss ich immer wieder komplett neu evaluieren, anschauen, prüfen, und dabei stoße ich automatisch auch auf den Markt, auf Trends. Was macht die Pharmaindustrie? Was passiert jetzt gerade bei den Personalvermittlern? Was ist gerade in der Modebranche unterwegs? Welche Systeme gibt es dort? Was wird dort eingesetzt? Da werde ich sozusagen automatisch über das tägliche Projektdoing drauf geschickt von jedem einzelnen Projekt.
Da wird wahrscheinlich dann auch einfach super viel an dich herangetragen, was du einfach dann auch wirklich, oder wo du merkst, es wird dir aber dann zugespült im Laufe des Projekts, merkst du es einfach irgendwann.
Das wäre tatsächlich schön, wenn alles zugespült wird. Oft muss ich es tatsächlich holen, beziehungsweise okay, zusammen mit dem Team holen. Aber die, was du mit zugespült meinst, sind sozusagen ja die Impulse. Ja, also ja. Unsere Kunden kennen ja ihre Branchen. Das heißt, wenn ich jetzt einen neuen Kunden in der Modebusiness habe als Beispiel, dann kommt der ja auch mit, oh, ich habe aber gehört, da und da und da und da und da und da. Und wir haben darüber hinaus, das würde wahrscheinlich diesem Up-to-Date bleiben, so ein bisschen gerecht werden. Wir haben viele verschiedene Typen bei uns, ja, also sowohl von der Persönlichkeit als auch von den Interessen. Da gibt es bei einem bei uns, der postet in unserem internen Knowledge Center ständig Informationen über Datenschutz, wo die Persönlichkeitsrechte von jemandem wieder neu geschützt werden können oder was er wo machen kann, um irgendwie seine Daten besser zu schützen, weil der hat halt da, sag ich mal, Bock drauf, während es andere Personen gibt, die total visuell denken, boah, guck mal, folgende neue Funktion haben wir gesehen, wie man Hover-Effekte an Buttons besser implementieren kann, wie Radio-Buttons jetzt noch cooler aussehen, und das, diese ganzen Informationen, diese Impulse, die ich jetzt genannt habe, die fließen bei uns in so einen internen, wie in so eine Art Twitter-Stream, nenne ich es jetzt mal, oder so eine Art Blog, könnte man es nennen. Und da haben wir tatsächlich einen Modus, wo wir einmal in der Woche alle Impulse, die dort gesendet wurden, im kompletten Team einmal durchgehen. Also das ist ein relativ großer Invest, jetzt auch aus Agentursicht, dass man wirklich alle zusammenholt und diese Dinger da durchgeht. Aber da bekomme ich dann sozusagen wirklich die Breitseite, ja, von Datenschutz über Hardcore-Technik, wer da im PHP irgendwas Funktionen bis hin zu, wie designe ich einen Radio-Button besser, werden alle Impulse von allen syndiziert und in diesem Stream gemeinsam angeschaut. Es dauert dann eine halbe Stunde, also, jede Woche, sage ich mal, und dann, da ist wirklich viel drin.
Ja, es ist letztendlich wieder ein Netzwerk, ja, wo du sagst, mit Menschen quatschen ist es ja auch. Gell?
Ein internes Netzwerk, genau. Ja.
Es ist so sau wichtig, dass die Leute sich ein Netzwerk aufbauen, wo sie auch wirklich reden können. Übrigens, du bist ja echt ein guter Netzwerkpartner, wenn es um Up-to-Date-Bleiben geht. Gell? Also mit dir zu quatschen, bringt dann wahrscheinlich immer, erspart einem dann 80 Konferenzen oder so.
Ja, das mag sein, und das freut mich. Das sind die 80 Projekte, die das bei uns reingespült haben.
Das ist gut. Was glaubst du, mit welcher Technologie sollten sich unsere Young E-Commerce Professionals beschäftigen? So, was glaubst du, was ist so ein ganz wichtiger, oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, es ist total wichtig, damit sollte man sich auf jeden Fall, das sollte man so für 3 bis 5 Jahre auf dem Schirm haben?
Ja, also ich glaube ja, dass das tatsächlich nicht eine Technologie ist, sondern dass das quasi einfach die verschiedenen Aspekte und die verschiedenen Kanäle der Online-Welt sein werden. Ich habe es ja vorher schon angekündigt, vor 5 Jahren, wenn du halt was verkaufen wolltest, musstest du halt ein Shop-System irgendwo hinstellen, und das war halt der Kern, und 95% dessen, was halt passiert ist, hat halt auf diesem Shop stattgefunden, und heute, bereits heute, sind ja nur noch, was weiß ich, 50, 60% dessen, was passiert, finden tatsächlich auf dem Shop statt. Alles andere ist schon ausgelagert in weitere Kanäle, in weitere Marktplätze, in weitere Social-Media-Kanäle, wo die Leute unterwegs sind einfach. Und das Netz oder die Online-Präsenz, die ein Unternehmen haben muss heutzutage, definiert sich halt, ja, zum einen kann man sagen, leider jetzt gar nicht mehr durch die Webseite und durch den Shop, sondern durch, der ist ja sehr, sehr heterogen verteilt. Okay, ich habe jetzt einen Shop, ich habe eine Corporate-Webseite, vielleicht habe ich noch einen Blog, dann habe ich noch einen Facebook-Kanal, dann habe ich noch einen Instagram-Channel, dann habe ich vielleicht Xing-Gruppen, in die ich irgendwelche Informationen pushe, LinkedIn, vielleicht bin ich ein bisschen B2C-mäßiger ausgerichtet und habe dann noch irgendwas wie Snapchat tatsächlich, ja, wo man quasi die ganz, ganz Jungen dann erwischt, oder was heißt ganz Jungen, dann sind ja nicht 8-Jährige gemeint, sondern dann halt die 12-, 13-, 14-Jährigen. Deswegen glaube ich, dass es jetzt keine Technologie ist in dem Sinne wie, oh, jetzt kommt dann da Augmented Reality und ich muss dann mit einer 3D-Brille am Rechner hocken, sage ich mal. Das kann auch sein, aber da braucht man sich nicht vorbereiten. Das wird von selber kommen und es wird uns so überspülen, dass man da sich nicht vorbereiten muss. Aber wenn es jetzt an deine Schüler geht, worauf die achten sollen in 2, 3, 4 Jahren, dann würde ich sagen, achtet schon jetzt darauf, welche Kanäle es da draußen gibt und seid offen dafür, welche Kanäle dazukommen, weil ich merke es jetzt an mir selber, wenn ich meinen Kindern eine E-Mail schreibe, reagieren die eine Woche später und schreiben mir zurück, warum hast du mir eine E-Mail geschrieben? Ich habe das gar nicht gesehen. Ja? Hättest du mir doch einen Instagram-Post geschickt. Ja? Und ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, irgendjemanden per Instagram anzuschreiben, weil da gucke ich irgendwelche Bilder an. Aber ja, da läuft auch Kommunikation drüber. Und da muss man wirklich, wirklich aufpassen. Und ich bin ja jetzt ein echter Digital Native. Ja? Ich bin ja aufgewachsen damit. Aber selbst für mich ist es so, dass ich dann das ein oder andere neue System nicht in dem Maße mitnehme, wie man es vielleicht sollte, jetzt einfach für mich privat, sage ich mal. Und da kann ich als Tipp geben, bleibt da dabei, schaut, was auf den Systemen passiert, aber schaut first hand, selbst, ja, nicht da irgendwen hinschicken, sondern guckt da selber, was da passiert und definiert dann, wo kann auf welchem System das Unternehmen, für das ich jetzt aktuell gerade tätig bin, sich gut platzieren. Und was muss da inhaltlich passieren? Und die Technologie, das soll dann der Mann von der Agentur oder sonst wer sich drum kümmern.
Ja, sehr cool, Stefan. Super, 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 super. Vielen Dank. Das war jetzt wahnsinnig spannend. Also echt krass.